NDR Info. Echo der Welt. Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin heute mit diesen Themen. Halbzeit in Taiwan, der Leuchtturm der Demokratie feiert. Launische Feuerberge, Indonesien und seine Vulkane. Riesenbaby und grüne Kopftücher, die Abtreibungsdebatte in Argentinien. Tütenloses Leben, Kenia und das Plastikverbot. Und Schlaglochpisten in Rom, Italiener greifen zur Selbsthilfe. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. An diesem Wochenende feiert die Regierung Taiwans Halbzeit. Präsidentin Tsai Ing-wen wurde vor 2 Jahren mit einem Erdrutschsieg ins Amt gewählt. Sie ist im besten Sinne unabhängig, das heißt, sie gehorcht nicht den Vorgaben Chinas, das Taiwan immer noch als abtrünnige Provinz betrachtet. Pekings Druck auf Taiwan aber wächst. Allein in diesem Monat gab es 4 drastische Versuche Pekings, die demokratisch regierte Insel einzuschüchtern. Aus Taiwan Jürgen Hanefeld.
Wir werden weiterhin planmäßig rund um die Insel Taiwan Patrouillen mit unterschiedlichen Kampfflugzeugen absolvieren. Wir haben den starken Willen, volles Vertrauen und genügend Fähigkeiten, um unsere nationale Souveränität und territoriale Integrität zu behaupten und die Erwartungen unseres Vaterlandes zu erfüllen. Markige Worte, aber sie kommen nicht aus Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, sondern aus Peking. Der Sprecher der chinesischen Luftwaffe, Shen Jingke, setzte damit zuletzt vor einer Woche das Säbelgerassel fort, mit dem China Taiwan einzuschüchtern versucht. An der politischen Front hatte das Außenministerium in Peking gerade erklärt, bis 2016 durfte Taiwan an den Versammlungen der Weltgesundheitsorganisation als Beobachter unter dem Namen chinesisches Taipeh teilnehmen. Die neue Regierung hat sich geweigert, das Ein-China-Prinzip anzuerkennen. Deshalb trägt sie die Schuld, wenn Taiwan in diesem Jahr von der Versammlung ausgeschlossen wird. Und das ist nicht alles. In derselben Woche wechselte die Dominikanische Republik, einer der wenigen verbliebenen Alliierten Taiwans, ihre Loyalität und ist nun Verbündeter Chinas. Die Zahl der diplomatischen Freunde Taiwans ist damit auf 19 abgerutscht. Seit Jahresbeginn hat Peking außerdem die Flugrouten rund um Taiwan einseitig geändert und damit begonnen, internationale Unternehmen von Lufthansa bis Zara, die mit Taiwan Handel treiben, zu einer symbolischen Einverleibung zu zwingen. Taiwan, China muss es jetzt heißen. Es sind mehr als Nadelstiche, die das mächtige China dem vergleichsweise winzigen Taiwan versetzt. 2 Jahre nachdem die China-kritische Volkspartei DPP mit einem Erdrutschsieg an die Macht kam, ist die Beziehung zum Festland auf einem Tiefstand. Die Politikwissenschaftlerin Joanne Chang sagt, China zeigt Taiwan die kalte Schulter. Es ist so, als ob ich eine Mail schreibe, die sie zwar lesen, aber nicht beantworten. Es hat mich sehr erstaunt, dass der chinesische Außenminister Wang Yi unter Bezug auf Nordkorea sagte, dass im Laufe der Geschichte noch nie ein Problem durch Krieg gelöst wurde und dass Dialog der einzige Ausweg sei. Ich frage mich nun, warum tritt China nicht in einen Dialog mit Taiwan ein, wenn die Geschichte gezeigt hat, dass dies der einzige Weg ist? Die hochrangige Ex-Diplomatin arbeitet zurzeit an der Academia Sinica, dem renommiertesten Forschungsinstitut Taiwans. Sie unterstützt die Arbeit der Staatspräsidentin Tsai Ing-wen in ihrem Bemühen, den Strafaktionen Chinas Paroli zu bieten. Taiwan ist stolz darauf, als Musterdemokratie in Asien zu gelten. Nicht zufällig hat die Organisation Reporter ohne Grenzen ihr Asien-Hauptquartier in der Inselrepublik eröffnet. Taiwans Freiheit und Demokratie haben eine sehr wichtige Leuchtturmfunktion in Ostasien, vor allem für den chinesischen Kulturbereich. Dieser Leuchtturm der Demokratie darf nicht zum Spielball jeglichen anderen Landes werden. China ist sehr besorgt, dass unsere Beziehungen mit den USA weiter Fortschritte machen. Tatsächlich erfährt Taiwan die größte Unterstützung durch die Regierung Trump. Mit dem Taiwan Travel Act hat der US-Präsident den Zorn Chinas erregt, weil das Gesetz offizielle Kontakte auf Regierungsebene zwischen den USA und Taiwan erlaubt. Aus Sicht Pekings ein klarer Verstoß gegen die Ein-China-Politik. Für Taiwan eine unerwartete Aufwertung, sagt die Politikwissenschaftlerin Joanne Chang. Trump hat gesagt, dass seine Strategie die demokratischen Staaten einschließen muss. Wir denken daher, dass Taiwan als die einzige chinesische Demokratie stärker ermutigt und unterstützt werden muss. Außerdem kann ein demokratisches, prosperierendes, selbstbewusstes Taiwan mit einer ausreichenden militärischen Abschreckungsfähigkeit die Beziehungen zu China friedlicher und stabiler machen, was auch für die USA gut ist. Allerdings passen die hehren Worte der Amerikaner nicht immer zu ihrem Handeln. Beispiel Strafzölle für Stahl, die eigentlich gegen China gerichtet sind. De facto liegt Taiwan bei den Stahl- und Aluminiumexporten in die USA weltweit auf Platz 10, während China auf Platz 11 liegt. Das heißt, die Maßnahme trifft uns weit mehr, als wir ursprünglich gedacht hatten. Wenigstens im Tourismus hofft Taiwan darauf, die Lücken, die Chinas Boykottpolitik ins Budget der Insel gerissen hat, zu schließen. Die Regierung setzt nun auf Südostasien. Im vergangenen Jahr haben wir das Ausbleiben der chinesischen Touristen um mehr als die Hälfte durch Reisende aus Südostasien und Südasien ausgeglichen. Außerdem nimmt die Zahl der Besucher aus Japan und Südkorea immer weiter zu. Unsere neue Politik unterstützt 18 Nachbarländer nicht nur bei gegenseitigen Besuchen, sondern auch bei Investitionen.
Jürgen Hanefeld aus Taiwan. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik umgibt. In dem riesigen Inselreich gibt oder gab es alles. Die meisten aktiven Vulkane weltweit, Supervulkane wie den Tomba oder den Rinjani, sowie die stärksten Ausbrüche. Und hier gibt es auch weitreichende Erkenntnisse über die Eigenschaften der Feuerberge. Lena Bodewein hat sich in der Sundastraße zwischen Sumatra und Java umgesehen.
Vulkane sind wie Männer und Frauen. Sie haben alle ihren eigenen Charakter.
Pak Kasbani muss es wissen. Er leitet das indonesische Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenvorbeugung. Es wacht über 69 aktive Vulkane, von den insgesamt 127, die das Land hat. Und nachdem die Vulkanologen jahrzehntelang Daten gesammelt haben, seismische Daten, thermische, chemische, GPS-Daten, Beobachtungen der Oberflächenausdehnung mit Kameras, mit Drohnen, kommen sie zu dem Schluss, Vulkane sind einfach unberechenbar. Da sind sie wie die Menschen.
Von ihnen geht eine große Faszination aus, von der Kultur bis zur Landwirtschaft hier. Denn in Indonesien lebt jeder nahe am Vulkan und jeder ist ganz eigen.
Wenn normale Vulkane schon unberechenbar sind, dann ist es ein Feuerberg im Teenageralter erst recht. Der Anak Rakata ist so einer. Er wütet und grummelt und bricht immer mal wieder aus. Er liegt dort, wo einst der legendäre Krakatau war, bis zu dem verheerenden Ausbruch von 1883. In der Sundastraße zwischen Sumatra und Java gelegen.
Dreimal in der Woche komme ich hierher,
erzählt Blick, ein Vulkanführer.
Und wenn die See in starker Bewegung ist oder es sehr windig ist, dann habe ich Angst vor diesem Kerl hier. Man weiß nie bei Vulkanen.
Seit 15 Jahren fährt Black mit Besuchern zum jungen Vulkan, 90 Minuten Bootsfahrt von Javas Westküste aus. Er hat schon einiges hier erlebt und gesehen. Fische, die lebendig gekocht wurden und zur Oberfläche stiegen, als eine Lavazunge sich ins Meer schob. Oder rote Lavaflüsse, so heiß, man konnte ein Ei darauf braten. In der Zeit hat er ein geradezu inniges Verhältnis zum Anak Rakata entwickelt.
Das ist mein Vulkan. Es ist wie auf dem Mond. Darum mag ich es. Es sind kaum Menschen hier. Am Wochenende schon. Viele aus der Gegend, aber im Sommer auch nicht allzu viele.
Tatsächlich ähnelt der Anak Rakata einer Mondlandschaft. Einsame, struppige Nadelbäume wachsen hier und dort. Ein paar Gräser. Der schwarze Geröllboden strahlt die Hitze ab. Nur ein ganz leiser Wind weht. Hier wird sichtbar, wie ein Vulkan wächst, Ausbruch für Ausbruch. Black sieht jede Veränderung genau, von Land oder Boot aus.
This one, the red one.
Der rote Lavastrom hier, der bis hinab ins Meer geht, der ist von 2012. Die schwarze Lava ist von vor 8 Monaten. Jetzt steigen immer Rauch und Dampf aus dem Vulkan auf, je nach Wetter.
Vor allem auf der Rückseite des Anna Krakata sieht die aufsteigende Dampfwolke noch viel bedrohlicher aus. Überall stinkt es nach Schwefel. Aus vielen Löchern und Spalten steigt das weiße Gas auf. Die Insel ist in dauernder Bewegung. Hier liegen schwarze Felsen, rote Felsen, gelbe Schwefelstücke, weiße Bimssteine.
Eine 20 cm dicke Ascheschicht ist hier herabgeregnet, 2012. Und wenn der Vulkan richtig aktiv ist, dann hagelt es auch Lavabomben.
Also geschmolzene Gesteinsstücke, die aus dem Vulkan geschleudert werden und während ihres Flugs meistens eine runde Form annehmen.
Die verschiedenen Typen machen verschiedene Geräusche, wenn sie explodieren. Die sogenannten Alten klingen wie eine Bombe. Die Jungen klingen wie ein Flugzeug.
Es ist ein faszinierendes Gefühl, auf dem Vulkan entlang zu wandern. Es hat etwas sehr Raues, Urtümliches, auch Bedrohliches. Eine Naturgewalt eben. So entstand dieser Vulkan auch. Ende des 19. Jahrhunderts war mit einer kaum jemals dagewesenen Gewalt die Vulkaninsel Krakatau ausgebrochen. Der Knall war tausende Kilometer weit zu hören. Die Sprengkraft entsprach der von 100.000 Hiroshima-Bomben und die Flutwellen töteten mehr als 30.000 Menschen an den Küsten Javas und Sumatras. Nach der Eruption waren 2 der 3 Vulkankegel verschwunden, 2 Drittel der Insel Krakatau im Meer versunken. Übrig blieb der erloschene Rakata. Und gut 40 Jahre später erhob sich Anna Krakata aus dem Meer, das Kind des Rakata, der kleine Vulkan. 9 Meter war er gerade mal hoch, inzwischen über 800.
Hier hat sich viel verändert. Der Vulkan ist stark gewachsen. 2005 war er noch lange nicht so hoch. Die Ausbrüche von 2007, von 2008 und 2012 haben ihm Höhe verliehen. Der Krater ist gewandert, etwas nach hinten, wieder nach oben.
Inzwischen ist der untere, vordere Teil der Insel über dem schwarzen Strand schon bewachsen. Vulkanerde ist unschlagbar fruchtbar. Es sieht aus wie bei Jurassic Park. Riesige Blätter an hochgeschossenen, dünnen Bäumen, an den Ästen hängende große Termitennester, Grillen leben hier, Schmetterlinge, ein paar Warane. Zwischen den riesigen Schilfgräsern ist deutlich zu erkennen, wo Erde und Asche und Wasser entlang gerauscht sind. Exotisch und ungewöhnlich, ein Traumziel für Touristen sei es, erzählt Blick. In der folgenden Woche erwartet er eine Gruppe von 25 Leuten mit Sack und Pack und Zelten für ein Camp auf dem Vulkan. Wenn der Feuerberg es zulässt, warnt der junge Mann. Als er einmal mit einem Vulkantouristen auf die Insel kam, wollte der unbedingt so weit hoch wie möglich steigen. Blick warnte ihn, dass der Vulkan aktiv sei. Trotzdem kletterte der Besucher weiter. Blick fühlte sich verantwortlich und kam hinterher. Doch dann...
Schaute ich zum Krater hinauf, sah den Rauch und fing an zu laufen. Warum läufst du weg? Fragte mein Kunde und ich rief nur, er ist aktiv und... Dann ging es los mit dem Ausbau. Wir liefen in jede Richtung, haben alles zurückgelassen. Telefone, Kamera. Ich habe in meiner Panik kaum den Weg zurück zum Boot gefunden.
Es ging noch einmal gut. Sie kamen davon. Aber Black ist sich jederzeit der Gefahr bewusst. Er meint, dass das Kind des Rakata womöglich bald wieder ausbricht.
Auf dem Krater ist jetzt eine Art Pfropfen und der Berg bewegt sich wie mein Bauch, wenn ich nicht genug gegessen habe.
Er könnte mit seiner Vorhersage recht haben. Vielleicht. Die Vulkanspezialisten vom Überwachungszentrum sagen dazu,
vielleicht bricht ein Vulkan aus, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir können die Trends der Aktivität beobachten, aber wir können nichts vorhersagen. Wir können nur die Alarmstufe steigern.
Die Indonesier sind das gewohnt. Und Black wird auf seinen Vulkan weiter gut aufpassen.
Lena Bodewein. Argentinien ist aufgerüttelt. Grund ist eine hitzig geführte Debatte um eine Abtreibungsreform. Ein Gedicht an einen Fötus, ein riesiges Plastikbaby und jede Menge grüne Kopftücher. Der Streit wird mit vielen Mitteln geführt. Lange hat kein Gesetzesprojekt Argentinien mehr so aufgerüttelt. Bisher sind Schwangerschaftsabbrüche nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ein neuer Gesetzesentwurf will das nun ändern und eine rechtliche Situation ähnlich der in Deutschland schaffen. Aus Buenos Aires, Anne Herberg.
Cumbia vor dem argentinischen Nationalkongress. Immer dienstags werden die Mauern des altehrwürdigen Gebäudes vom rhythmischen Sound der Trommeln erschüttert. Damit die Abgeordneten uns hören, sagt Rocío von der Band Sudor Marica. Wie alle hier hat auch sie ein grünes Kopftuch umgebunden. Es ist wichtig, dass wir hier auf der Straße die aktuelle Diskussion im Kongress um Abtreibung unterstützen. Es geht um das Recht, selbst über unsere Körper bestimmen zu können. Dafür steht das Kopftuch. Es geht um eine Notwendigkeit. Bisher sind Abtreibungen in Argentinien nur in Ausnahmefällen erlaubt. Bereits 6-mal gab es Initiativen, das zu ändern. Alle scheiterten. Nun gibt es einen neuen Anlauf, ausgerechnet unter der konservativen Regierung von Präsident Mauricio Macri, selbst ein Abtreibungsgegner. Nina Brugo, 73 und ein Urgestein der argentinischen Frauenbewegung, hat das Gesetzesprojekt mitverfasst.
Mira, no podría decir si es optimismo.
Ich bin vorsichtig mit meinem Optimismus. Manche sagen, die Regierung begrüße die Initiative nur, um von ihren wirtschaftlichen Problemen abzulenken. Aber gut, dann soll es mir recht sein. Allerdings ist die Unterstützung in der Gesellschaft so groß wie nie. Jetzt müssen wir nur noch den konservativen Senat überzeugen. Einfach wird das nicht, denn auch die Abtreibungsgegner schlafen nicht. Sie machen mobil zum Klang der Nationalhymne und unterstützen ihren Protest mit einer 6 Meter langen, gigantischen Pappmaché-Attrappe eines ungeborenen Babys. Auf Fahnen und Spruchbändern der Demonstranten prangt das Logo der Pro-Vida-Bewegung. Wir sind für den Schutz des Lebens ab der Empfängnis, so sagt es auch die Jungfrau Maria. Niemand hat das Recht, über ungeborenes Leben zu richten. Der Staat muss die Konditionen dafür schaffen, dass es keine Armut gibt und keine Vergewaltiger. Abtreibungen, das wohl umstrittenste Thema in der Heimat des Papstes. Das Wort der Kirche wiegt schwer, trotz der Trennung von Religion und Staat. Die Bischofskonferenz mahnte die Abgeordneten bereits per Videobotschaft, sich gegen die Gesetzesinitiative zu stellen. Und Esteban Bullrich, Senator der Provinz Buenos Aires und früherer Bildungsminister der Regierung, veröffentlichte ein Gedicht, geschrieben aus der Ich-Perspektive eines Fötus, der seine Mutter darum bittet, nicht abzutreiben. Alle Register werden gezogen. Selten wurde ein Gesetzesprojekt so emotional, aber auch so breit durch alle gesellschaftlichen Sektoren diskutiert. 1000 Redner, Ärzte, Künstler, Aktivisten legen im Parlament derzeit Argumente dafür und dagegen dar. Ich habe immer gedacht, meine Mutter sei in einer Krankheit gestorben. Erst mit 14 erfuhr ich, dass es nicht so war. Sie starb an den Folgen einer illegalen, schlecht gemachten Abtreibung. Sie verblutete. Frauen treiben ab. Das ist eine Realität, egal auf welche Weise. Statt sie zu bestrafen, sollte der Staat dafür sorgen, dass sie es an einem sicheren Ort tun können, damit keine einzige Frau mehr stirbt.
Ni una mujer más.
Fordert die bekannte transsexuelle Schauspielerin Flor de la B., die in armen Verhältnissen aufgewachsen ist. Wie viele Frauen durch Pfusch bei illegalen Abtreibungen sterben, das ist nicht genau belegt. Amnesty International schätzt jedoch, dass bis zu 500.000 Frauen pro Jahr illegal abtreiben und bei jedem 10. Mal Komplikationen auftreten. Das neue Gesetzesprojekt würde Schwangerschaftsabbrüche nicht nur innerhalb der ersten 14 Wochen erlauben, Abtreibungen wären zudem kostenfrei im öffentlichen Gesundheitssystem möglich. Die bekannte Schriftstellerin Claudia Pinheiro plädiert an die Politiker. In ein paar Jahren werdet ihr euren Kindern und Enkelkindern in die Augen sehen und euch fragen lassen müssen. Stimmt es, dass du gegen legale, kostenfreie und sichere Abtreibung gestimmt hast? Und sie werden euch mit verständnislosen und erschreckten Augen anblicken. Denn wisst ihr was? Die Zeiten haben sich geändert. Wir Frauen verteidigen unsere Rechte und wir werden nicht abtreten. Also bitte, tut eure Pflicht.
Por favor, que cumplan con su deber.
Anne Herberg aus Argentinien. Vor rund 9 Monaten hat Kenia die Herstellung, den Besitz und den Gebrauch von Plastiktüten verboten und mit saftigen Strafen belegt. Der Grund für die Entscheidung, die nach einmaligem Gebrauch weggeworfenen dünnen Tüten waren allgegenwärtig in der Umwelt, haben Abwasserkanäle verstopft, Fische, Vögel und sogar Kühe vergiftet. Mittlerweile haben sich viele Kenianer an das tütenlose Leben gewöhnt. Allerdings gibt es immer noch Probleme mit den Alternativbehältern, die ebenfalls aus Plastik sind, und mit Schmuggeltüten aus Uganda. Aus Kenia Linda Staude.
Angeline schneidet Sukuma Wiki an ihrem Marktstand in Kangemi, einem der vielen Slums in Nairobi. Die küchenfertigen Blätter hat Angeline früher immer sorgfältig in eine dünne schwarze Plastiktüte gepackt. Aber das ist jetzt vorbei.
Wir schneiden das Gemüse für unsere Kunden. Es ist nass. Womit soll ich es jetzt verpacken? Wenn ich nicht mehr schneiden kann, womit soll ich mein Geld verdienen? Das Tütenverbot schadet mir sehr.
Das Verbot von Polyethylentüten ist Ende August 2017 in Kraft getreten. Ein erster Schritt im Kampf gegen die Unmengen von Plastikmüll in Kenia. Geschätzt 50 Millionen PET-Flaschen werden jedes Jahr weggeschmissen, unzählige Verpackungen und 24 Millionen Plastiktüten jeden Tag.
Gerade die dünnen Tüten verbreiten sich rasant. Von denen brauchen Verkäufer, die etwas für sie einpacken, zwei oder sogar drei, damit sie halten. Wir versinken in ihnen und es gibt keine andere Möglichkeit, als sie alle zu verbieten.
So Geoffrey Wahungu, der Chef der Umweltschutzbehörde NEMA. Inzwischen beginnen die Kenianer langsam, sich mit der neuen tütenlosen Zeit anzufreunden. Selbst die skeptischen Markthändler. Fischmarkt im Westen des Landes, nicht weit von den Ufern des Viktoriasees. Margaret Okoth schaufelt winzige Trockenfische in gefaltete Päckchen aus Zeitungspapier.
Die Zeitungen müssen wir kaufen. Das Kilo kostet 50 Schilling.
Das sind knapp 40 Cent. Der Preis für das Altpapier ist gestiegen, seit es als Ersatz für die Plastiktüten herhalten muss. Teuer für die Händler, aber das Verbot ist trotzdem eine gute Sache, sagt Diana Kafa vom Stand nebenan.
Jetzt sieht es hier sehr nett aus. Die Plastiktüten haben unsere ganze Umgebung zerstört. Hier hinter mir ist ein Graben. Wenn die Leute die benutzten Tüten weggeschmissen haben, hat der Wind sie da reingeweht. Früher konnten sie hier gar nicht lang spazieren, wie sie es heute tun können.
Die meisten ihrer Kunden bringen jetzt ihre eigenen Einkaufstaschen mit, sagt die Gemüsehändlerin. Die offiziell empfohlene Alternative zu den Tüten ist dicker, gewebt und mehrfach verwendbar, aber auch aus Plastik, warnt Samuel Matonda vom Industrieverband.
Wir bewegen uns von einem Problem zu einem größeren. Denn diese gewebten Plastiktaschen kann man nicht recyceln. Wenn Sie die nach 5 Jahren wegschmeißen, werden sie viel schlimmer sein als die bisherigen Tüten.
Die Industrielobby hat das Tütenverbot in der Vergangenheit 2-mal gestoppt und auch gegen den 3. Anlauf bis zur letzten Minute gekämpft. Mittlerweile hätten rund 100.000 Menschen ihren Job deswegen verloren, klagt die Vorsitzende Phyllis Wakiaga.
Ein Verbot ist nicht der richtige Weg. Besser wäre eine nachhaltige Müllentsorgung und das Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu entwickeln. Denn ihr Verhalten ist der Grund für den Plastikmüll im ganzen Land, nicht die Hersteller.
Eine Müllabfuhr gibt es lediglich in den reichen Gegenden von Nairobi. In den ärmeren ist sie oft ein unbezahlbarer Luxus, sagt Joseph Mwaura aus Kangemi.
Viele Leute haben keinen Platz für eine Mülltonne oder sie können es sich nicht leisten, ihn abholen zu lassen. Dann schmeißen sie den Abfall einfach überall hin.
Musik plärrt aus dem Lautsprecher eines der winzigen Läden in Kibera, Nairobis größtem Slum. Hinter den Bretterbuden in den engen, verwinkelten und staubigen Gassen verrotten stinkende Essensabfälle. Unter Massen von Verpackungsmüll lauern Tretminen aus menschlichem Kot. Dazwischen liegen jede Menge Plastiktüten, auch jetzt noch 9 Monate nach ihrem Verbot. Altlasten, weil Plastik nicht verrottet, und neue Hinterlassenschaften von unverbesserlichen Tütensündern.
Sollen Sie mich doch einbuchten, das bringt mir wenigstens kostenlose Mahlzeiten, wo alles so teuer geworden ist. Ich werde nicht aufhören, Plastiktüten zu benutzen. Wenn Sie mich deswegen verhaften wollen, nur zu.
Genau das tut die Umweltbehörde. Die NEMA hat nach eigenen Angaben bereits 165 Leute eingesperrt. Für den Besitz von Plastiktüten, den Verkauf oder den Schmuggel über die Grenze aus Uganda. Die saftigen Strafen für Tütensünder von über 30.000 Euro oder 4 Jahren Gefängnis haben das Umweltbewusstsein der Kenianer schon deutlich geschärft. Und das ist erst der Anfang, sagt Sam Barrett von der UN-Umweltorganisation UNEP.
Wir müssen jetzt auch gegen Plastikflaschen aus PET vorgehen. Das ist nicht Anti-Plastik, sondern Anti-Plastik-Müll.
Linda Staude aus Kenia. Die Straßen der italienischen Hauptstadt Rom sind in einem beklagenswerten Zustand. 80% sind Schätzungen zufolge beschädigt. Das heißt, alle 15 Meter klafft ein Schlagloch im römischen Asphalt. Ein Albtraum für tausende Auto- und Motorradfahrer, die sich jeden Tag über die holprigen Straßen quälen müssen. Da die Stadt nicht genug tut, um das Problem zu beheben, sind die Römer jetzt selbst aktiv geworden. Freiwillige der Organisation Tapami, übersetzt Stopf mich, leisten mit Kaltasphalt und Schaufeln Gegenwehr und versuchen, die gröbsten Schäden zu beheben. Aus Rom Julia Mummelter.
Devo dire la sincera verità, quest'anno abbiamo raggiunto il massimo dei livelli.
Ich muss leider die bittere Wahrheit sagen. Dieses Jahr haben wir den Tiefpunkt erreicht. Das war natürlich teilweise Schuld des vielen Regens, aber nicht nur. Es ist auch das Resultat einer Verwahrlosung der Straßen, die wir hier seit Jahren haben. Aus all diesen Gründen ist die Situation in diesem Jahr dramatisch. Roms Hauptstraßen sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Roberto Massullo ist einer, der es wissen muss. Er ist Taxifahrer in Rom und seit über 30 Jahren auf den Straßen der italienischen Hauptstadt unterwegs. Die offiziellen Zahlen geben ihm recht. 2018 wurden in Rom fast 200 Verkehrsunfälle am Tag registriert. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Polizei macht den Zustand der Straßen für diese Unfälle verantwortlich. Seit Jahren fordern deswegen viele Bürger Roms, die Stadt müsse dringend handeln. Diese hat auch 17 Millionen Euro für die Reparatur der Schlaglöcher in Aussicht gestellt und spricht sogar von einem Marshallplan in Anlehnung an die berühmte Hilfsaktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch passiert ist bisher nicht viel. Und so gibt es Römer, die nicht mehr auf ihre Stadtverwaltung warten wollen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Cristiano Davoli ist einer von ihnen. Er ist fast jedes Wochenende unterwegs, um die Schlaglöcher selbst zu reparieren. Wir sind verbittert über die Tatsache, dass man das Schlaglochproblem hier mit Werbeslogans lösen will. Diesen sogenannten Marshallplan für die Schlaglöcher gibt es nicht. Da hat man sich einen schönen Namen erfunden, aber das Geld dafür ist nicht da. Ich verstehe, dass die Stadt in Schwierigkeiten ist und deswegen haben wir unseren Verein gegründet, um der Stadt zu helfen. Dieser Verein heißt Tapami, wörtlich übersetzt Stopf mich. Cristiano hat ihn mit ein paar Freunden vor 3 Jahren gegründet und seitdem nach eigenen Angaben schon über 5000 Schlaglöcher in Italiens Hauptstadt repariert. Über ihre Facebook-Seite erhalten sie von den Bürgern Nachrichten und Fotos von besonders großen und gefährlichen Schlaglöchern. Am Wochenende arbeiten Cristiano und seine Freunde diese Schlaglöcher dann ab. Die Technik ist einfach. Wenn wir ein Schlagloch sehen oder uns eines gemeldet wird, dann kommen wir und sichern die Stelle ab. Dann schütten wir einen Sack Kaltasphalt hinein. Das Loch ist dann gestopft. Und ja, so schnell haben wir es repariert. Die Säcke Kaltasphalt bekommt der Verein von verschiedenen Firmen in ganz Italien geschenkt. Cristiano und seine Freunde arbeiten ehrenamtlich. Sie bekommen für ihre Arbeit keinen Cent. Bürgerengagement in einer Stadt, in der vieles nicht so funktioniert, wie es sollte. Cristiano findet, dass besonders die Stadt Rom die Arbeit von Tapami zu wenig anerkennt. Die Stadt hat uns, obwohl wir schon 5000 Schlaglöcher repariert haben, noch nie gewürdigt. Wir wurden nie eingeladen, um unser Arbeitsmodell vorzustellen, das sie ja gerne kopieren könnten. Für ein Interview zum Thema Schlaglöcher steht die römische Stadtverwaltung zurzeit nicht zur Verfügung. Zu viele andere Probleme, so die knappe Begründung. Die Stadt Rom sehe die Technik des Löcherstopfens mit Kaltasphalt als nicht besonders langlebig, heißt es in italienischen Medien. Cristiano und seine Freunde im Verein bestreiten, dass es den Asphalt beim nächsten kräftigen Regenguss wegschwemmt. Sie sagen aber auch, dass es keine langfristige Lösung sein kann, die Schlaglöcher so zu reparieren. Taxifahrer Roberto Massullo schätzt die Arbeit des Vereins jedenfalls. Es ist für ihn wenigstens ein kleiner Beitrag, um etwas in seiner Stadt zu verbessern. Das ist eine der schönsten Städte der Welt. Und sie mit diesen Schlaglöchern und all diesen Problemen zu sehen, ärgert mich sehr. Ich hoffe seit 30 Jahren auf eine Besserung. Doch es hat sich nichts getan. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Julia Mummelter aus Italien. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.